Bayern 2 am Sonntagmorgen, Sie hören die Positionen. Nun um 6:45 ein Beitrag von Jehovas Zeugen in Deutschland.
Guten Morgen, liebe Zuhörer. In den kommenden Wochen denken viele gläubige Menschen über den Tod und die Auferstehung Jesu nach. Auch wir als Zeugen Jehovas tun das. Und wir sprechen gern mit anderen darüber. In den nächsten Tagen wird Ihnen wahrscheinlich ein Zeuge Jehovas persönlich eine Einladung zur Abendmahlfeier des Herrn überreichen. Wer eine solche Einladung erhält, fragt sich vielleicht:
Was ist der eigentliche Sinn der Feier? Warum sollten Christen dieses Ereignis feiern?
Um eine Antwort darauf zu erhalten, versetzen wir uns doch einmal in die damalige Zeit. Am Vorabend seines Todes saß Jesus in Jerusalem mit seinen Jüngern zusammen, um nach jüdischem Brauch das Passa zu feiern. Es sollte das letzte Passa sein, bei dem Jesus mit seinen 12 Aposteln zusammen war. Lukas berichtet in seinem Evangelium in Kapitel 22, Vers 14 bis 16.
Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch, und er sagte zu ihnen:
Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Passa mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes.
Der Apostel Matthäus war an jenem bedeutungsvollen Abend mit dabei, und er fügt in seiner Erzählung noch folgende Details hinzu.
Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern.
Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn:
Bin ich es etwa, Herr?
Er antwortete:
Der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten.
Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht.
Damit war die Passafeier beendet. Nachdem Judas weggegangen war, setzte Jesus eine neue Feier ein. Das Abendmahl, als Feier zum Gedenken an seinen bevorstehenden Tod. Matthäus schildert den weiteren Verlauf wie folgt.
Während sie weiter aßen, nahm Jesus ein Brot, und nachdem er einen Segen gesprochen hatte, brach er es, gab es den Jüngern und sagte:
Nehmt, esst, dies bedeutet meinen Leib.
Das ungesäuerte Brot, das Jesus hier verwendete, war noch von der Passafeier übrig geblieben. Sauerteig wird in der Bibel manchmal als Symbol für Sündhaftigkeit oder Schlechtigkeit gebraucht. Das ungesäuerte Brot veranschaulichte daher sehr passend Jesu sündenlosen, vollkommenen Körper. Als jeder von dem Brot gegessen hatte, nahm Jesus einen Becher Wein. Der Wein stammte ebenfalls noch vom vorangegangenen Passafest. Wieder sprach er ein Dankgebet, reichte den Jüngern den Becher und erklärte:
Dieser Becher bedeutet den neuen Bund, Kraft meines Blutes. Tut dies immer wieder, so oft ihr ihn trinkt, zur Erinnerung an mich.
Die Abendmahlfeier wurde mit Lobgesängen beendet. Danach gingen Jesus und seine Jünger zum Garten Gethsemane, der ganz in der Nähe Jerusalems lag. Im friedlichen, doch trügerischen Licht des Vollmonds überschlugen sich danach die Ereignisse noch zu später Stunde in jener Nacht. Von dem Verräter Judas angeführt, tauchte eine Gruppe bewaffneter Männer auf. Jesus wurde wie ein gemeiner Verbrecher gefesselt und abgeführt. Seine eigenen Jünger ließen ihn in dieser Situation im Stich und flohen. Nach einem Verhör folgte unter der Leitung des Hohen Priesters der Scheinprozess vor dem Sanhedrin, dem höchsten jüdischen Gericht. Danach überstellte man Jesus dem römischen Statthalter Pilatus. Von dort kam er zu König Herodes und schließlich wieder zurück zu Pilatus. Vor Pilatus wurde er dann von den geistlichen Führern des Hochverrats angeklagt und schließlich zum Tod verurteilt. Nach schier endlosen Misshandlungen, verbunden mit Hohn und Spott, starb er schließlich einen qualvollen Tod.
Wie grausam! Warum war das überhaupt notwendig? Ist sein Tod für uns heute von Bedeutung?
Interessante Frage. Nach der Musik gehen wir darauf näher ein.
Also nochmal, meine Frage war, warum Jesus überhaupt sterben musste und ob sein Tod für uns heute von Bedeutung ist?
Darauf gibt die Bibel im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12, folgende Antwort.
Durch einen einzigen Menschen, das heißt durch Adam, kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten.
Was ist in der Bibel mit Sünde gemeint?
Sünde ist alles, was nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Sowohl in unserem Verhalten, unserem Reden, unseren Gedanken, als auch in unseren Wünschen und Motiven. Allerdings macht die Bibel einen Unterschied zwischen unabsichtlicher Sünde infolge der ererbten Unvollkommenheit und willentlicher, bewusster Sünde. Zwischen einer einmaligen Verfehlung, die jemand bereut, und dem bewussten, andauernden Treiben von Sünde. Die von Adam ererbte Sünde kann mit einer Pandemie verglichen werden. Eine der schlimmsten Pandemien der Geschichte war die spanische Grippe von 1918. Nach unterschiedlichen Angaben sollen sich bis zu 50% der damaligen Weltbevölkerung mit dieser Krankheit infiziert haben. Etwa jeder 10. Infizierte starb durch den Virus. Die Infektionsrate der Erbsünde beträgt allerdings 100%, weil alle unvollkommenen Menschen sündigen. Und wie hoch ist die Sterblichkeitsrate? Gemäß der biblischen Aussage bringt die Sünde allen Menschen den Tod.
Verstehe ich das richtig? Wir können uns also noch so bemühen, anständig zu leben. Wir alle sind und bleiben Sünder. Bedeutet das wirklich, dass sich niemand das ewige Leben und die Erlösung verdienen kann?
Richtig. Die Bibel bringt es mit einem Satz auf den Punkt. Römer Kapitel 6, Vers 23.
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod.
Diese Aussicht ist ja ziemlich frustrierend. Gibt es dafür denn keine Lösung?
Doch, die gibt es. Und Jesus spielt die entscheidende Rolle dabei. Sie wird in der Bibel im Brief an die Epheser, Kapitel 1, Vers 7 beschrieben.
Durch ihn haben wir die Befreiung durch Lösegeld mittels des Blutes dieses einen, ja die Vergebung unserer Verfehlungen.
Die Lösung war also der Opfertod Jesu Christi. Er bezahlte dadurch praktisch für die Menschen das Lösegeld.
Lösegeld? Ich verstehe nicht, was das in diesem Zusammenhang bedeutet.
Normalerweise versteht man unter einem Lösegeld den Betrag, der bezahlt wird, um jemanden zu befreien, wie bei einer Geiselnahme. In der Bibel wird der Begriff aber auch im Sinn von Schadenersatz verwendet, wie bei einem Autounfall, bei dem der entstandene Schaden durch eine entsprechende Ausgleichszahlung wiedergutgemacht wird.
Soweit so gut, aber ich verstehe immer noch nicht, was für ein Schaden genau entstanden war und wie Jesus durch seinen Tod dafür bezahlt hat.
Dazu muss man verstehen, was im Garten Eden passiert ist. Adam und Eva sündigten und verloren dadurch ihr vollkommenes menschliches Leben. Für sich und alle ihre Nachkommen. Niemals hätte ein unvollkommener Mensch dieses vollkommene Leben zurückkaufen können. Ein Lösegeld war nötig. Und es musste den gleichen Wert haben wie das Leben, das verloren gegangen war. Das verlangte die Gerechtigkeit in Übereinstimmung mit dem biblischen Grundsatz Leben für Leben aus dem 5. Buch Mose.
Aha, und was entsprach dann dem Wert des vollkommenen menschlichen Lebens, das Adam verlor?
Als gleichwertiger Ersatz kam nur das Leben eines anderen vollkommenen Menschen in Frage.
Und wie beschaffte Gott nun das entsprechende Lösegeld?
Er sandte das Kostbarste, was er hatte. Seinen im Himmel lebenden Sohn, um diesen Preis zu bezahlen. Dieser verließ bereitwillig seine Wohnstätte im Himmel und wurde Mensch. Gott wirkte dabei ein Wunder, indem er das Leben seines Sohnes in den Mutterschoß Marias übertrug. Jesus wurde als vollkommener Mensch geboren und stand deshalb nicht unter dem Urteil der Erbsünde.
Wie? Und ein einziger vollkommener Mensch konnte tatsächlich als Lösegeld für all die Millionen oder sogar Milliarden von unvollkommenen Menschen dienen?
Richtig. Jesus, der in der Bibel der letzte Adam genannt wird, besaß vollkommenes menschliches Leben und beging nie eine Sünde. Um uns zu retten oder uns von dem geerbten Todesurteil loszukaufen, nahm Jesus praktisch Adams Platz ein. Er opferte sein vollkommenes Leben und bezahlte damit den Preis für Adams Sünde. Damit war das Lösegeld bezahlt, das notwendig war, um die Menschen von Sünde und Tod zu befreien. Bei der Abendmahlfeier handelt es sich also um eine Gedenkfeier an Jesu Tod. In diesem Jahr fällt der Todestag auf Dienstag, den 30. März. Die Feier soll die Anwesenden an das erinnern, was Jesus und sein himmlischer Vater getan haben, damit die Menschen von der Verurteilung zum Tod befreit werden können. Dieser Tag ist für Jehovas Zeugen der höchste Feiertag des Jahres. Sie, liebe Zuhörer, sind herzlich zur Abendmahlfeier eingeladen. Informationen, wo und zu welcher Uhrzeit diese Feier in Ihrer Nähe stattfindet, finden Sie auf der schriftlichen Einladung, die Zeugen Jehovas momentan verteilen. Ansonsten können Sie sich auch an Zeugen Jehovas an Ihrem Wohnort wenden, um nähere Einzelheiten zu erfahren. Die Feier wird etwa eine Stunde dauern, wobei weitere Erklärungen gegeben werden. Der Eintritt ist frei und es wird keine Kollekte erhoben. Das Lied am Ende dieses Beitrags soll schon einmal eine Einstimmung auf diese Feier sein. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bei unserer nächsten Sendung am 18. April, dann schon um 6.30 Uhr, wieder begrüßen dürfen. Darin geht es dann um das Thema: Wie sind Familie und Beruf heutzutage vereinbar? Einen schönen Sonntag noch.
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites www.watchtower.org und www.jehovaszeugen.de.
Gottes Erstgeborene, er starb für die ganze Welt, um Sünden zu vergeben. Er zahlte Gott Lösegeld. Die Braut erwartet Christus, für ihn geschmückt in Weiß. Die Herrschaft Gottes gut ist, die Hochzeit der Beweis. Gottes Erstgeborenen, ja seinen gesalbten Sohn, mit Eifer wir begrüßen, denn er herrscht in Zion schon.
Sie hörten eine Sendung von Jehovas Zeugen in Deutschland. Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich dabei um keine redaktionelle Leistung des Bayerischen Rundfunks handelt.